Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Mówi Warszawa. Mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Freitag. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Der ukrainische Präsident möchte, dass die NATO sein Land schützt. Sogenannte Friedenstruppen, bestehend aus europäischen Soldaten, würden dann für die Sicherheit des Landes sorgen. In mehreren europäischen Ländern wird dieses Szenario bereits diskutiert. Doch viele bleiben skeptisch. Friedenstruppen für die Ukraine? Ist Europa dazu bereit? Mehr dazu später. Außerdem gehen wir auf die vielen weihnachtlichen Unterschiede zwischen Polen und Deutschland ein.
Was man wirklich sagen kann über Deutschland, ist, dass das Weihnachten so eine Art Ersatzreligion ist und dass das deswegen in Polen nicht so eine Rolle spielt, weil es noch eine richtige Religion gibt. Das wäre meine Theorie in Grundzügen.
Zuerst aber die wichtigsten Meldungen des Tages. Ich hätte nie erwartet, dass diejenigen, die vor der Justiz fliehen, zwischen Lukaschenko und Viktor Orban wählen können, sagte Polens Premierminister Donald Tusk am Freitag in Brüssel. Mit diesen Worten kommentierte er die Flucht des ehemaligen polnischen Vizejustizministers Banchid Romanowski nach Ungarn. Polen bereitet sich derzeit darauf vor, die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union von Ungarn zu übernehmen. In seiner Rede betonte Tusk, dass das Ende der ungarischen Ratspräsidentschaft von seltsamen Ereignissen geprägt sei. Ich hätte nicht gedacht, dass korrupte Beamte, die vor der Justiz fliehen, zwischen Lukaschenko und Orban wählen können, erklärte der polnische Regierungschef. Verschiedene Menschen sind geflohen. Solche, die sich schuldig fühlen wegen Verkehrsdelikten, Mord oder Korruption. Sie fliehen und werden weiterhin fliehen. Einer sitzt in London, ein anderer sucht Schutz in der Dominikanischen Republik, einer in den Vereinigten Arabischen Emiraten und einer ist direkt zu Lukaschenko geflohen. Alle, die glauben, dass sie mit solchen Tricks und Fluchten ungestraft davonkommen können, irren sich, stellte Tusk klar. Die ungarische Regierung hat dem PiS-Abgeordneten Marcin Romanowski am Donnerstag politisches Asyl gewährt. Marcin Romanowski, ehemaliger stellvertretender Justizminister und Politiker der PiS, wird von der polnischen Staatsanwaltschaft beschuldigt, 11 Straftaten begangen zu haben. Dazu zählen unter anderem die Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gruppe sowie die Veruntreuung von über 35 Millionen Euro. Das polnische Außenministerium hat am Freitag den ungarischen Botschafter in Polen einbestellt. Ich werde ihm eine Protestnote gegen die Gewährung von politischem Asyl an Marcin Romanowski überreichen, sagte Außenminister Radosław Sikorski. Wie das Ministerium betonte, sei die Entscheidung der Regierung von Premierminister Viktor Orban, Marcin Romanowski, der mit einem europäischen Haftbefehl gesucht wird, politisches Asyl zu gewähren, als unfreundlicher Akt gegenüber der Republik Polen angesehen. Das Ministerium bezeichnete die Begründung der ungarischen Regierung, wonach Romanowski politisch verfolgt werde, als beleidigend für die Bürger und die polnischen Behörden. Das Außenministerium wies darauf hin, dass die Gewährung internationalen Schutzes in einem EU-Mitgliedstaat nicht von der Verpflichtung entbinde, einen europäischen Haftbefehl auszuführen. Eine Entscheidung in dieser Angelegenheit kann nur ein unabhängiges Gericht treffen, so das Außenministerium. Die europäische Politik braucht eine tiefgreifende Neuausrichtung. Europa müsse sich stärker auf Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und die Erleichterung des Alltags der Bürger konzentrieren, sagte Premierminister Donald Tusk bei einem Treffen mit polnischen Diplomaten in Brüssel am Freitag. Immer mehr europäische Eliten verstehen, dass wir unser Denken anpassen müssen, sei es bei der Migration, der Sicherheitspolitik oder den Grundlagen der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, sagte Tusk. Gleichzeitig wies er auf die wachsenden Erwartungen an Polen während seiner EU Ratspräsidentschaft hin. Als besondere Herausforderungen nannte er die russische Invasion in der Ukraine, politische Umbrüche in den USA sowie Regierungskrisen in zentralen EU-Staaten wie Frankreich und Deutschland. Tusk zeigte sich jedoch optimistisch. Ich bin überzeugt, dass dank der Arbeit unserer Diplomaten das Risiko einer Enttäuschung minimal ist. Die polnische EU-Ratspräsidentschaft beginnt am 1. Januar 2025. Die Standseilbahn auf die Kubałówka, einen der bekanntesten Gipfel der polnischen Tatra, feiert heute ihr 86-jähriges Bestehen. Am 20. Dezember 1938 wurde die Bahn nach nur 168 Tagen Bauzeit eröffnet. Ihr Bau war Teil der Vorbereitungen für die Skiweltmeisterschaften 1939, die in Zakopane organisiert wurden. Bereits im Eröffnungswinter 1938 beförderte die Bahn Passagiere auf einer Strecke von mehr als 1300 Metern. Zwei Wagen bewegten sich auf einem einzigen Gleis und begegneten sich in der Mitte der Strecke. Die Fahrt dauerte damals etwa 5 Minuten. Heute bewältigt die modernisierte Bahn die Strecke in nur 3,5 Minuten. Die Standseilbahn, die das ganze Jahr über in Betrieb ist, transportiert bis zu 2000 Passagiere pro Stunde. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit Adam Denisot und der Presseschau.
Die Debatte über eine Friedensmission in der Ukraine gewinnt an Fahrt, schreibt Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza. Diese Idee, erinnert der Autor, stamme ursprünglich von General Keith Kellogg, dem Sondergesandten von Donald Trump für die Ukraine, und ziele auf die Einrichtung einer demilitarisierten Zone im Land ab. Die Details würden sich systematisch ändern. Ursprünglich habe Politico berichtet, dass die Mission 4 Brigaden umfassen könnte, die von Frankreich, Deutschland, Polen und Großbritannien gestellt würden, was nach NATO-Standards bis zu 20.000 Soldaten bedeuten würde. Später habe es von Reuters geheißen, dass sogar ein 5-fach größerer Truppeneinsatz denkbar sei, was eine gewaltige Belastung für die europäischen Bodenstreitkräfte darstellen würde. Experten, die von Reuters zitiert werden, würden darauf hinweisen, dass eine solche Mission erhebliche logistische und personelle Herausforderungen mit sich bringen würde, insbesondere angesichts der langen Rotationszeiten und der Notwendigkeit, kontinuierlich Verstärkungen bereitzustellen. Eine namentlich nicht genannte Quelle, lesen wir weiter, habe gegenüber der Gazeta Wyborcza bekräftigt, dass eine ernsthafte Diskussion über eine Friedensmission vorerst sowieso verfrüht sei. Vor der Entsendung europäischer Soldaten muss Russland einem Waffenstillstand zustimmen, und davon sind wir weit entfernt, betont der Informant der Zeitung und fügt hinzu, dass die Europäer es vermeiden sollten, bereits jetzt in Konflikt mit Trump zu geraten. Wir müssen abwarten und sehen, was er tun wird, wenn er das Amt übernimmt, so der Informant. Ähnliche Signale seien aus dem Europäischen Rat zu vernehmen. Eine andere diplomatische Quelle erkläre, dass es im Moment niemanden gebe, der Soldaten in die Ukraine entsenden wolle. Auch in Bezug auf Frankreich könne man sich nicht sicher sein. Wieliński verweist darauf, dass die Sicherung der langen Grenze zwischen der Ukraine und Russland enorme militärische Ressourcen erfordern würde. Zum Vergleich: Während des Kalten Krieges seien in Westdeutschland nahezu 700.000 NATO-Soldaten stationiert gewesen, um die etwa 1.400 Kilometer lange Grenze zur DDR zu sichern. Die Grenze zwischen Russland und der Ukraine sei etwa 2.000 Kilometer lang. Zudem wäre angesichts ständiger Provokationen durch Russland eine hohe Bereitschaft der Truppen erforderlich, einschließlich logistischer Unterstützung und regelmäßiger Rotation der Einheiten. Ein weiterer kritischer Punkt sei die Abhängigkeit von den USA. Laut europäischen Diplomaten können nur eine amerikanische Beteiligung eine solche Mission absichern. Aus Gesprächen zwischen EU-Diplomaten und Vertretern der neuen US-Administration in Washington gehe hervor, dass die Amerikaner jedoch vor allem eine unterstützende Rolle anstreben, ohne direkt Truppen in die Ukraine entsenden zu wollen. Sowohl Russland als auch die Ukraine würden zwar Bereitschaft signalisieren, über einen Waffenstillstand zu sprechen. Russland mache solche Verhandlungen jedoch von der Aufhebung westlicher Sanktionen abhängig, was wiederum Polen strikt ablehne, da es wirtschaftlichen Druck als effektives Instrument gegen Russland betrachte. Die nächste Runde der Gespräche wird möglicherweise konkretere Vorschläge enthalten, da General Kellogg bald erneut nach Europa reisen soll, um die Pläne weiter auszuarbeiten, so Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza. Israel wird bei den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz wohl nur durch den Außenminister vertreten sein, berichtet die konservativ-liberale Rzeczpospolita. Grund dafür sei der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Polens Vizeaußenminister Władysław Bartoszewski, der die Zeremonien koordiniert, betonte, Polen sei verpflichtet, die Beschlüsse des Gerichts zu respektieren. Wie das Blatt schreibt, habe Israel von vornherein nicht versucht, eine Teilnahme Netanyahus durchzusetzen, da die Reaktion Warschaus vorhersehbar gewesen sei. Wir hoffen, dass Wladimir Putin eines Tages vor dem Internationalen Strafgerichtshof steht. Daher müssen wir die Entscheidungen des Tribunals respektieren, zitiert Rzeczpospolita, eine anonyme diplomatische Quelle. Auch Präsident Itzhak Herzog werde im Unterschied zu seinem Vorgänger, Reuven Rivlin, voraussichtlich nicht anwesend sein. Ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten lesen wir weiter, hätten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Spaniens König Felipe VI. Mit Königin Letizia sowie Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestätigt. Es werde jedoch erwartet, dass Kanzler Olaf Scholz nicht anreisen wird. Wie das Blatt beobachtet, seien bei der 80. Jahrestagsfeier des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs sowohl der Bundespräsident als auch die damalige Kanzlerin Angela Merkel anwesend gewesen. Auch Ungarns Premier Viktor Orban werde fehlen, Budapest werde stattdessen durch Präsident Tamás Szolyok vertreten, so das Blatt. Ob US-Präsident Donald Trump, der eine Woche vor den Feierlichkeiten vereidigt werde, die Einladung annehmen werde, sei noch unklar. Wahrscheinlicher sei die Teilnahme seines Vizepräsidenten J.D. Vance oder des Außenministers Marco Rubio. Sicher sei, dass Russland gänzlich von den Feierlichkeiten ausgeschlossen sein werde. Zur möglichen Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky gebe es derzeit keine Bestätigung. So Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Entweder der Baum steht schief oder ich. So heißt das aktuelle Buch von Sören Sieg. Der Musiker und Autor erzählt darin humorvoll von kleinen und großen Weihnachtskatastrophen. Seit einigen Jahren lebt er in Warschau. Hier erweitert er seinen Weihnachtshorizont nun auch um die polnische Perspektive. Josephine Schwag hat mit ihm über die Unterschiede zwischen Weihnachten in Deutschland und Polen gesprochen.
Kerzenlicht, Weihnachtsbaum schmücken und Plätzchen backen. Das sind zumindest meine Assoziationen mit Weihnachten. Also das sind Sachen, die für mich definitiv dazugehören zur Weihnachtszeit. Was sind deine größten drei Weihnachtsassoziationen?
Ja, also das ist natürlich der Weihnachtsbaum mit den richtigen selbstgezogenen Bienenwachskerzen. Und dann natürlich das Singen der Weihnachtslieder. Und dann kommt natürlich der Weihnachtsmann persönlich für die Kleinen, solange die Kinder noch halbwegs klein sind. Das ist sozusagen der magische Moment, wenn der Weihnachtsmann kommt mit den Geschenken. Und die Geschenke, also die Bescherung in meiner Familie dauert es immer so 3, 4, 5 Stunden, deswegen bleibt gar keine Zeit zum Essen. Im Wesentlichen geht es darum, in meiner Familie, dass eben unter dem Wachskerzenlicht dann die Geschenke ausgepackt werden, reihum. Jedes Geschenk wird gewürdigt und besprochen und so weiter. Also das ist für mich diese Weihnachtsatmosphäre.
So ein bisschen hört es sich schon so an. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
Ich muss natürlich jetzt sagen, meine Kinder sind groß, ne? Also meine Kinder sind jetzt 24, 26 und 31. Mein großer Sohn hat geheiratet. Mein jüngerer Sohn ist zum Islam übergetreten. Da ist er nicht mehr so viel mit Weihnachten. Aber ich habe ihn tatsächlich eingeladen, mit dem Flugzeug aus Amman zu kommen, aus Jordanien. Ja, insofern freue ich auf Weihnachten, wie immer, natürlich, klar. Ich meine, Deutschland ist jetzt ein Spezialfall, weil Deutschland hat ja praktisch gar keine Religion mehr. Und die einzige Religion, die Deutschland noch hat, ist Weihnachten. Also Weihnachten ist sozusagen die Ersatzreligion. Im Dezember wird, glaube ich, die Hälfte des Einzelhandelsumsatzes gemacht. Und dieses ganze Heilige und Festliche, was die Katholiken das ganze Jahr über haben, das haben wir überhaupt nicht. Die einzige Moment, wo wir es haben, ist Weihnachten. Deswegen hat Weihnachten diesen ungeheuren Stellenwert. Deswegen gibt es so viel Weihnachtscomedy und Weihnachtskonzerte und Weihnachtstheater und Weihnachtstragödien und Weihnachtsselbstmord. Also Weihnachten ist das große Ding in Deutschland. Die Katholiken feiern ja ständig in Polen und da gibt es diese wunderschönen Kerzen, zum Beispiel an meinem Geburtstag am Allerheiligen. Da brauchen die das gar nicht mehr zu Weihnachten. Ich habe das Gefühl, Weihnachten wird viel niedriger gehängt hier und ist eigentlich eher so ein Anlass, um zu essen. Und das Essen spielt in Deutschland gar nicht so eine große Rolle, sondern ist tatsächlich die Tatsache, dass die Familie zusammenkommt und dass es diese Rituale gibt, der Gemütlichkeit und so. Also für mich ist es völlig unvorstellbar, Weihnachten ohne richtige Christbaumkerzen zu feiern. Deswegen fliege ich jetzt immer nach Deutschland. Also für mich ist das, kommt gar kein Weihnachtsgefühl auf, wenn da so eine elektrische Lichterkette hängt. Aber ich denke mal, die Polen brauchen das gar nicht, weil die Polen ja noch zum großen Teil eben religiös sind, was ja in Deutschland eigentlich schon völlig verschwunden ist. Dann kam noch dazu, bei uns spielte die Bescherung immer so eine große Rolle. Also das liebevolle Einpacken, natürlich mit persönlichen Gruß- und Briefkarten auf jedem einzelnen Geschenk. Und hier, also mein erstes Weihnachten, was ich in Polen erlebt habe hier, da haben alle gleichzeitig die Geschenke aufgerissen. Da gab es einen Moment, wo gesagt wurde Bescherung und dann ist jeder zusammen, Geschenkberg hat alles gleichzeitig aufgerissen und das Ganze war nach 10 Minuten vorbei. Also das war für mich eine solche Enttäuschung. Das hatte für mich auch gar nichts Weihnachtliches irgendwie. Und den Rest der Zeit hatte man dann am Tisch verbracht mit Essen. Aber ich glaube, was man wirklich sagen kann über Deutschland, ist, dass das Weihnachten so eine Art Ersatzreligion ist und dass das deswegen in Polen nicht so eine Rolle spielt, weil es noch eine richtige Religion gibt. Das wäre meine Theorie in Grundzügen.
Also alles, was du jetzt schon so erzählt hast, klingt ja total harmonisch und total schön und total traditionell und du freust dich darauf, das merkt man dir richtig an. Aber du hast ja jetzt ein neues Buch geschrieben, das ja jetzt veröffentlicht wurde, pünktlich zu Weihnachten, ein Weihnachtsbuch. Und darin geht es um alles, das, was schiefgehen kann. Alles das, was vielleicht sogar schon mal in deinem Leben schiefgegangen ist oder zumindest ansatzweise so passiert ist. Warum hast du dich denn jetzt da so auf die kleinen bis mittelgroßen Katastrophen spezialisiert und konzentriert?
Das Buch ist natürlich lustig, es soll lustig sein und natürlich ist es so, wenn Dinge schiefgehen, dann ist es nachher umso witziger davon zu erzählen. Und ich meine, warum das mit Weihnachten so gut funktioniert in Deutschland? Weihnachten hat so eine Fallhöhe. Ich meine, wie gesagt, es ist praktisch die Christmesse des Jahres. Es ist der große heilige Moment. Es ist ganz hoch angesetzt. Und dann ist natürlich die Fallhöhe da, wenn dann alles schief geht und man hat vergessen, den Kassenkalender für die Oma zu besorgen und das Hauptgeschenk ist nicht gekommen, ja? Und irgendjemand ist im Schnee stecken geblieben. Dann ist es natürlich umso schlimmer. Meine Eltern standen jedes Jahr kurz vor der Scheidung, nämlich Heiligabend um 17 Uhr. Also das ist sozusagen, wenn der Stress auf diesem absoluten Hochlevel ist. Und in meiner Familie war es dann auch noch dazu, dass ich so, dass meine Mutter ein totaler Weihnachtsfanatiker ist. Also meine Mutter dreht sich das ganze Leben eigentlich nur um Weihnachten und die Vorbereitung. Und mein Vater, der also wirklich ganz beinharter Atheist war und sich über alles immer nur lustig gemacht hat und versucht, jedes Gefühl von Heiligkeit zu zerstören im Ansatz. Ja, und dieser Konflikt hat sozusagen immer dieses Weihnachtsfest bestimmt. Das war nicht harmonisch bei uns. Das ist halt Weihnachten so an sich, ne? Weihnachten hat ja auch einen Höhepunkt an Psychiatrieeinlieferungen und an Selbstmorden und so. Natürlich, Weihnachten soll ganz, ganz, ganz besonders schön sein. Und wenn dann zu Weihnachten rauskommt, dass irgendwie der Vater fremdgegangen ist oder so, ist es natürlich dann besonders schlimm oder besonders lustig, wie auch immer, in welcher Position man sich gerade befindet.
Was war denn eine Situation, die du hier in Polen auch erinnerst als besondere Weihnachtssituation oder besonders überraschende Situation, wo du sagst, hui, das zu Weihnachten? Wirklich?
Meine Freundin Carolina, die wollte irgendwie ein polnisches Weihnachten für mich zelebrieren und die hat dann gedacht, zu Weihnachten gehört Pierogi, aber es stellte sich raus, dass sie im zarten Alter von 44 noch nie Pierogi gemacht hatte und sie wollte aber unbedingt für mich dieses Polnische irgendwie. Also hat sie dann zum ersten Mal Pierogi gemacht und ich habe ihr dann versucht zu helfen. Und es stellte sich raus, dass es gar nicht so einfach ist mit diesen Pierogi, weil die ständig auseinanderfallen, wenn man das nicht richtig macht. Mindestens die Hälfte der Pierogi sind einfach in diesem heißen, kochenden Wasser einfach verschwunden. Und dann waren die auch nicht so lecker. Also es war alles total lieb gemeint, aber es stellte sich raus, dass es eigentlich gar keine polnische Tradition von ihr war, sondern sie wollte das eigentlich für mich gerne darstellen. Aber dann hatten die Kinder von dem geschiedenen Vater noch ganz viel Essen mitgebracht und das war super.
Da gab es die Rettung, ja.
Ja, das war die Rettung. Und für mich war eine der rührendsten Szenen, wie ich hier das erste Weihnachten verbracht habe. Das war die große Covid-Zeit mit meiner damaligen polnischen Freundin. Da haben wir dann die Eltern besucht und die Eltern waren auch total ängstlich mit Covid. Das heißt, die sind gar nicht aus ihrer Wohnung rausgekommen. Also wir waren also im Treppenhaus und die waren in der Wohnung. Und dann hat der polnische Vater, der hat Stille Nacht eingestimmt auf Deutsch. Und ich habe natürlich ganz laut mitgesungen. Und haben wir also beide da das deutsch-polnische Stille Nacht gesungen. Ich in diesem Treppenflur von diesem alten sozialistischen Plattenbau und er aus der Wohnung. Und ich weiß noch, seine Frau ist so sehr trockener Moor und die sagte dann am Schluss unseres Gesangs, wo mir die Tränen in die Augen gekommen waren, ah, Caruso ist zu Besuch gekommen. Also das war ganz, 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 ganz süß.
Musik ist ein wichtiges Element für dich auch. Das wird im Buch deutlich und das wird auch so in deinem Leben deutlich. Denn du singst gerne, du komponierst, du schreibst und bist einfach sehr musikalisch, kommst aus einer musikalischen Familie. Welche Rolle spielt denn jetzt Musik in diesem Jahr für dich an Weihnachten?
Wir werden ja Weihnachten dann bei meiner Mutter feiern und mit den Kindern. Und dann ist ja klar, dann werde ich werde Klavier spielen dort und dann wird meine Tochter dazu singen. Und meine Mutter, die hat so spezielle Noten aus dem Quempass, wo sie dann auf der Blockflöte so Nebenmelodien spielt zu diesen Melodien. Das ist ein bisschen gehobener als die ganze Geschichte. Ich meine, mein Großvater war ja immerhin der Orchesterdirigent und so. Da singt man nicht einfach nur. Und die anderen männlichen Mitglieder der Familie, die werden dann einfach nur so tolerant aushalten, bis das Ganze vorbei ist. Natürlich, für mich spielen die Lieder eine wichtige Rolle. Also für mich ist es so, das schreibe ich auch in dem Buch immer. Also ich kann nicht Es ist ein großer Entsprung, singen ohne zu weinen. Es ist nicht möglich. Ich komme immer in der zweiten, jetzt muss ich schon weinen, wenn ich das nur erwähne, aber wenn ich das in der zweiten Strophe, wohl zu der halben Nacht, das ist für mich so rührend. Klar, und das ist natürlich so, dass diese Sachen sind natürlich an die eigene Kindheit gebunden. Also ich habe schon im polnischen Weihnachtslied nie haben, diese Form der Rührung. Ich weiß, die Polen auch sehr, sehr schöne Weihnachtslieder haben, aber die bleiben einem natürlich ein bisschen fremd. Also die Deutschen haben wirklich eine ganz tolle Weihnachtslieder-Tradition, finde ich.
Ja, umso schöner, wenn man dann so gemeinsame findet, wie ihr dann ja in dieser gemeinsamen Gesangsaktion. Aber bevor es soweit ist, gibt es ja in Polen noch einen wichtigen Termin.
Ja, ich mache ja diese Hauskonzerte bei mir in Białowieża. Das ist, falls manche das nicht kennen aus Warschau, das ist im hohen Norden, das ist fast schon bei Finnland, also das liegt eigentlich das ganze Jahr über unter hohem Schnee. Man kommt auch nur mit Schlitten und Rentieren dahin. Und am 21. Dezember machen wir ein großes Candlelight-Konzert, das ist ja jetzt total in, nur bei uns ist es umsonst. Jedenfalls bei uns wird es da Candlelight-Musik geben zu Weihnachten, also natürlich meine Komposition. Ich werde auch was von Nat King Cole singen und wir werden auch polnische Weihnachtslieder haben und wir werden Klavier und Cello haben, Klavier und Geige, Klavier und Querflöte. Also wir werden da ein ganz tolles musikalisches Programm haben mit Kerzenlicht und auch mit polnischen und deutschen und englischen Weihnachtsliedern. Da sind alle herzlich eingeladen zu kommen.
Auf jeden Fall die Geschichten, in die ich jetzt schon reingelesen habe, die würde ich auch sagen, verbinden. Auf bestimmte Art.
Als ich das im Korrektur gelesen habe, im Café, musste ich so lachen über meine eigenen Geschichten wieder, weil ich das schon teilweise vergessen hatte, die Beamten. Und in Polen ist es ja so, dass die Leute teilweise ganz ärgerlich ist, wenn man laut lacht im Café. Also in Deutschland ist es so, dass sie so überrascht sind, aber in Polen widerspricht das halt diesem Höflichkeitsgebot. Ein Vater hat mich so böse angeguckt, über eine Minute, und dann hat er seinen Kindern erklärt, dass sie sowas niemals im Leben machen dürfen, laut in einem Café lachen, sodass andere Leute aufgeschreckt werden. Also, ich glaube, das ist so diese ganz tiefe polnische Mentalität. Das Allerwichtigste im Leben ist, anderen Leuten nicht auf den Wecker zu fallen. Ja, in Deutschland haben wir ja dieses Sprichwort, Freude ist nur ein Mangel an Information. Ich glaube, das ist so eine polnische Grundeinstellung wahrscheinlich.
Aber die Freude ist dir noch nicht vergangen.
Nein, und die Weihnachtsmärkte, es kommt ja. Letztes Jahr war mein Sohn mit seiner jetzigen Frau zu Besuch, die ganzen Weihnachtstage. Wir waren ja auf dem Weihnachtsmarkt in Warschau, war traumhaft schön, war richtig schön, wunderschön, war toll.
Sehr schön. Nach dem, was du jetzt alles so auch über die Unterschiede zwischen Polen und Deutschland bezüglich Weihnachten erzählt hast, wie könnte es denn weitergehen, wenn du jetzt eine Geschichte über Polen schreiben würdest, ja, müsstest, dürftest oder ein Kapitel? Wie würde das heißen? Oder worum würde es da gehen? Was würdest du da erzählen?
Ich glaube, Weihnachten verbindet man immer mit der eigenen Kindheit und mit dem, was man da erlebt hat. Und alles, was nicht genau so ist wie in der eigenen Kindheit, da denkt man, was machen die denn hier? Das ist ja total verkehrt irgendwie. Also ich denke, da werde ich nicht so mit heimisch werden. Also die Tatsache, dass hier das Essen so eine viel größere Rolle spielt und die Bescherung eine geringere Rolle oder die Dekoration. Ich bin ja total glücklich hier und ich freue mich total und ich finde die Leute alle extrem liebenswert hier. Aber ich denke, diese weihnachtlichen Rituale, die möchte man immer genauso haben, wie man sie erlebt hat.
Das Buch heißt entweder der Baum steht schief oder ich. Diese Frage gebe ich jetzt mal an dich zurück. Ja, was ist denn hier schief?
Ich immer Probleme habe, den Weihnachtsbaum gerade aufzustellen. Aber es zieht sich natürlich auch darauf, dass man möglicherweise schon betrunken ist, weil natürlich manche Leute auch zu Weihnachten dann dem Alkohol zusprechen. Der berühmte Glühwein.
Der ja auch mittlerweile in Polen angekommen ist. Das Absolut. Hatte ich vor einigen Jahren noch nicht so.
Ja, der Glühwein ist, das freut mich, der ist in Polen angekommen.
Die letzte Geschichte ist jetzt ein bisschen aus der Rolle. Es geht um eine imaginäre Zukunft. Ja. Ist das eine dystopische Vorstellung? Und wie viel ist da drin von dem, wovon du wirklich überzeugt bist, was du wirklich glaubst, dass passieren könnte?
Naja, es geht darum, dass Kinder praktisch natürlich nicht mehr auf natürlichem Wege gezeugt werden, sondern die werden sozusagen designt. Die kann man am iPad designen und dann möchten natürlich alle dieselben Kinder, die müssen alle hochbegabt sein, die müssen alle wahnsinnig toll aussehen und Geige spielen und möglichst auch nur noch Mädchen. Dann ist das ja so eine Unitariergesellschaft, wo alle dasselbe glauben und denken und meinen und tun müssen. Und es gibt eben nur noch Ostern, es gibt gar kein Weihnachten mehr. Weihnachten wird abgeschafft, deswegen heißt es Last Christmas, also das letzte Weihnachten. Und natürlich, ich meine, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man seine Kinder am Reißbrett entwirft. Und das ist ja relativ naheliegend, dass das so sein wird und dass die Leute dann sehr viel länger leben werden und so. Das halte ich alles für vollkommen realistisch. Und dass die Leute extrem konformistisch sind, dass sie extrem hörig sind und so. Klar, also das ist ja meine Kritik an Deutschland, deswegen bin ich aus Deutschland weggegangen. Also die Polen sind ja vom Wesen her Individualisten und Anarchisten und lehnen den Staat ab und glauben gar nichts, was von der Regierung kommt, egal von welcher Regierung. Aber sie glauben erstmal nicht daran. Und bei den Deutschen ist es ja genau umgekehrt. Die glauben alles, was von der Regierung kommt und finden das auch ganz toll und glauben, sie wohnen im besten Stadt der Welt und deswegen ist es auch toll, dass sie die höchsten Steuern der Welt zahlen, weil es ist ja auch der beste Stadt der Welt. Meine Mutter sagte immer, sie ist so froh, dass sie in Deutschland lebt, weil überall sonst ist es ja schrecklich. Und das ist auch das, was in der deutschen Tagesschau jeden Tag kommt. Es ist ja so in Deutschland so, dass es zu jedem Thema nur eine Meinung geben darf. Es gibt wirklich zu jedem Thema original nur eine Meinung und wer zu dem Thema eine andere Meinung hat, der ist entweder aus Russland bezahlt oder ein Verschwörungstheoretiker oder rechtsextrem oder was auch immer. Und dieser Konformismus, der geht mir natürlich wahnsinnig gegen den Strich und das finde ich ganz furchtbar. Und das ist ja in Polen überhaupt nicht so. Aus meiner Sicht ist es in Polen so, dass man wirklich über alles reden kann und diskutieren kann und die Leute hören auch tatsächlich zu und sind interessiert. Etwas, was man in Deutschland kaum antrifft. Also die Leute haben ihre Meinung und möchten auch gar keine andere Meinung hören. Und diese Richtung, dieser extreme Konformismus, das treibe ich in dieser Geschichte so auf die Spitze, das ist richtig.
Aber Weihnachten wird nicht abgeschafft.
Ach, in Deutschland wird Weihnachten natürlich nicht abgeschafft, weil, wie gesagt, es ist eine ganz wichtige, hat eine ganz wichtige soziale Funktion. Und das finde ich auch schön.
Herzlichen Dank und frohe Weihnachten.
Dankeschön. Und fröhliche Weihnachten. Ich hoffe, dass das alle ganz harmonisch feiern und dass alle Konflikte ausgeräumt werden, bevor der große Tag beginnt.
Das waren Josephine Schwag und Sören Sieg. Meine Damen und Herren, im Namen von Kuba Koklar und seinem Gast, dem österreichischen EU-Politiker Lukas Mandl, lade ich Sie zu den morgigen Themen der Woche ein. Haben Sie ein entspanntes, vorweihnachtliches Wochenende. Es verabschiedet sich Joachim Ciecierski. Do usłyszenia. Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.